Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Und ich denke, wenn wir an die Schulkinder denken, die Ferien haben, sollten wir auch an die Lehrer denken, die Ferien haben. Oder bei uns in Österreich hieß es dann immer unterrichtsfreie Zeit. Damit haben die Lehrer nicht so viel Urlaub, in Anführungszeichen. Aber wir freuen uns auch, dass sie sich ein bisschen erholen können. Fragt man so durchschnittliche Christen danach, wie unser Gott im Alten Testament beschrieben wird, dann sagen viele, er ist ein grausamer, ein strafender, ein kriegerischer Gott. Als meine Frau noch eine junge Frau war und in Salzburg mit ihrer Freundin zusammen in der WG gelebt hat, waren im gleichen Haus ein älteres Ehepaar. Und als sie, die beiden jungen Frauen, gemeinsam im Garten saßen, Bibel gelesen haben, kam der ältere Herr zu ihnen: Was lesen Sie denn da? Und dann sagte meine Frau zu ihm: Ja, wir lesen in der Bibel. Ach, lauter Kriegsgeschichten, nur Kriegsgeschichten. Das war so seine Antwort. Ja, und viele Jahrhunderte hat man von Gott auch wirklich so gedacht, als ein strafender, richtender Gott, der auch hier auf der Erde schon Menschen bestraft und grausam ist. Und irgendwann kippte das dann so über, und ich habe als Kind noch so ein Bild von Gott vermittelt bekommen, von meinem Umfeld. Er ist halt so ein lieber Opa mit Rauschebart, so wie so ein Nikolaus so in etwa, ne? Und dann dachte ich immer an diese Bonbon-Werbung, wo der Opa sein Enkelchen auf den Schoß nimmt und ihm einen Bonbon im Mund schiebt. So habe ich damals gedacht, wäre Gott. Aber wenn man in die Bibel hineinschaut, dann sieht man eine ganze Fülle von Gottesbildern, von Bildern, die Gott beschreiben. Und ich weiß, dass wir uns von Gott kein Bild machen sollen. Das steht ja auch in den 10 Geboten, das ist mir völlig klar. Aber wir Menschen haben einfach diese Fragen. Wer ist unser Gott? Wie ist unser Gott? Und vor allem, wie ist er zu uns? Und da muss man nicht unbedingt Theologie studieren, um da Antworten drauf zu bekommen, sondern die Bibel spricht durch viele Bilder, durch viele Vergleiche von Gott, dem Vater. Und wenn wir drin lesen, wenn wir eine persönliche Beziehung zu Gott suchen, dann merken wir auch diese Fülle, diese Vielfalt, wie uns Gott entgegenkommt. Wichtig dabei ist allerdings immer, dass wir dabei Gott nicht festlegen auf irgendwas Bestimmtes. Denn das lässt Gott nicht zu. Ich denke an Mose, als er Gott dort am Dornbusch in der Wüste begegnet und ihn fragt: Wie heißt du? Wie ist dein Name? Und für die Menschen damals war der Name gleichbedeutend mit: Was bist du für eine Art von Gott? Bist du ein Kriegsgott? Bist du ein Fruchtbarkeitsgott? Bist du ein Gott der Liebe? Oder was bist du eigentlich für ein Gott? Und Bibelkenner kennen die Antwort, die Gott dem Mose dort gibt, ne? Gott sagt: Ich bin, der ich bin. Und man kann es ein bisschen lockerer übersetzen, dass Gott dem Mose die Antwort gibt: Du wirst schon sehen, was für eine Art Gott ich bin, wenn du mich erlebst. Es geht also immer um etwas Großes, Ganzes. Und jedes Bild im Alten und Neuen Testament von Gott ist immer nur ein Blickwinkel. Und es geht eigentlich immer darum, wer oder was ist Gott für uns? Wer oder was ist Gott für dich, für mich, für uns Menschen? Im Alten Testament beschreiben besonders die Psalmen so eine Fülle von Beschreibungen, wer Gott ist, wie er wirkt. Und wir erleben dort manchmal auch sehr poetisch, wie Gott in das Leben des Beters hineintritt und wie dieser Psalmbeter auch Gott erlebt. Und ich möchte uns gerne jetzt über den Sommer an 3 Sonntagen 3 solche Bilder vor Augen führen, wie Gott für uns da sein will, auch heute noch. Und es geht dabei eigentlich nie um eine Definition, sondern immer um eine Begegnung. Und ich würde mir wünschen, dass wir in diesen 3 Bildern, in den Psalmtexten, Gott ein Stück persönlich begegnen. Eben als wie er sich da vorstellt in dem jeweiligen Text. Und heute geht es eben darum, dass Gott sich uns als Vater vorstellt. Nicht nur im Neuen Testament, auch schon im Alten taucht es auf. Und dort immer in dieser Ambivalenz zwischen mächtig und milde. Und jeder von uns hat einen leiblichen Vater. Und ich weiß nicht, was ihr mit eurem Vater verbindet. Manche Väter sind vielleicht auch schon verstorben, manche Väter leben auch noch oder sind auch mittlerweile Großväter. Und mir ist in vielen Gesprächen auch immer wieder bewusst geworden, dass das Bild, was ich von meinem eigenen Vater habe oder von meinem eigenen Großvater, dass das auch abfärbt auf mein Bild mit Gott, wie Gott ist. Überleg doch mal, was hast du für einen Vater? Ist er ein strenger Lehrmeister, der dich, wenn du versagt hast, schon auch mal körperlich gezüchtigt hat? Oder hast du einen Vater, der sich für deine Interessen Zeit genommen hat, der mit dir angeln gegangen ist oder Fußball spielen oder was auch immer, der dich getröstet hat, wenn etwas schiefgegangen ist, zu dem du kommen durftest? Hattest du einen Vater, der deine Stärken, der dich gefördert hat, der versucht hat, das, was in dir steckt, was Gott dir gegeben hat, auch zur Entfaltung zu bringen? Oder hast du gar einen Vater, der dich seelisch, geistlich oder sexuell missbraucht hat? Leider gibt es das auch zunehmend oder immer wieder auch gerade unter uns Christen. Oder hast du einen Vater, der vielleicht gar nicht da war, den du gar nicht gekannt hast, weil er deine Mutter verlassen hat, bevor du auf die Welt gekommen bist, oder der viele Jahre, so wie in meinem Fall, immer wieder wochenlang beruflich weg war von zu Hause? Ihr findet selber eine Antwort. Aber dieses Vaterbild überträgt sich ganz schnell auch auf Gott. Dabei sollte es umgekehrt sein. In Epheser 3 schreibt uns Paulus, dass eigentlich die Vaterschaft von Gott abfärben soll auf unser Vatersein und auch Muttersein. Ja, wir sollten von ihm lernen, wie er es gemacht hat und wie er ist und nicht andersrum. Aber hör mal, wie die Psalmbeter über Gott als den Vater sprechen. Zunächst mal aus Psalm 89 einige Verse. Da spricht Gott übrigens selbst in diesem Psalm, wahrscheinlich zu David, so ganz genau weiß man es nicht. Aber es ist Gott, der hier redet. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ewig Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, dann werde ich sie für ihre Treulosigkeit bestrafen und ihnen ihre Schuld mit Schlägen heimzahlen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. So definiert Gott seine Vaterrolle dem König, wahrscheinlich David, gegenüber. Und dann ist es David selber, der im Psalm 103 über Gott spricht und sagt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. So spricht David über Gott, seinen Vater. Und wir sehen, dass Gott als Vater hier mächtig erscheint, aber auch milde. Und diese Anrede, Gott als Vater, ist uns ja vertraut aus dem Neuen Testament. Wir denken an das Vater unser, was wir beten als Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, wo wir Gott als Vater ansprechen dürfen. Und erinnert euch vielleicht an vor zwei Wochen am Baggersee über das Gleichnis von den beiden Söhnen und von dem liebenden Vater, das wir in Lukas 15 lesen. Auch da zeigt uns Jesus, wie Gott als Vater ist. Nämlich ein Vater, der eine Beziehung zu uns sucht. Aber auch einer, der in unser Leben hineingreift. Und so verbinden sich Autorität auf der einen Seite und Abhängigkeit von Gott, auf der anderen Seite mit seiner Milde und seinem Erbarmen. Lasst mich da ein paar Details einfach herausgreifen. Gott als Vater sucht eine Beziehung zu uns. Das ist eigentlich das Entscheidende, was wir in der Bibel lesen können. Im Psalm 89 ist es Gott, der diese Beziehung schenkt und der für ihren Bestand auch sorgt. Und die Rede ist hier von einem Gott, der sich gnädig in unser Leben einmischt. Aber es ist nicht anmaßend oder herablassend, wie wir manchmal als Menschen untereinander umgehen, wenn wir in das Leben eines Menschen hineinreden. So nach dem Motto, ah, meine Menschen werden es schon irgendwie schaffen. Nicht so, nicht auf die Weise. Sondern Gott berührt unser Leben. Er erfüllt es mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit und all seinen Möglichkeiten. Und für mich hat sich mal vor vielen, vielen Jahren mit diesem Wort Gnade ein Bild verknüpft, das ich nie mehr vergessen werde, wenn die Sonne am Horizont untergeht, besonders am Meer oder an einem See. In dem Moment, wo die Sonne das Wasser berührt, so mit dieser rötlichen Färbung, färbt sich das ganze Wasser rötlich. Und so ist die Gnade Gottes, wenn sie unser Leben berührt. Wir werden erfüllt davon, wie so ein Sonnenuntergang am Meer. Ich finde es ein traumhaft schönes Bild. Und es ist vor allem ein Bild, das Mut macht, weil es zeigt, dass Gott etwas von sich in unser Leben hineinbringt und dadurch unser Leben verändert. Und das weiß auch der Prophet Jeremia, wenn er in Kapitel 29, Vers 11 schreibt, also es sind eigentlich Gottes Worte, die der Prophet schreibt, denn ich, Gott, weiß wohl, was für Gedanken ich für euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und das ist eigentlich das, was Gott möchte. Er möchte uns an sein Ziel bringen. Aber weil er das möchte, weil das sein Ziel ist und seine Absicht ist, haben wir auch einen Gottvater, der uns erziehen will. Und ja, es ist so ein bisschen schwierig. Wer, gerade von uns Erwachsenen, wo wir doch eigentlich aus unserem Elternhaus alle draußen sind, möchte sich denn gerne noch erziehen lassen? Und leider haben wir da auch gleich so immer dieses pädagogische Prinzip vor Augen, das zur Zeit Martin Luthers gebräuchlich war. Nämlich durch Strafe, durch körperliche Züchtigung wird ein Kind erzogen. Da heißt es dann, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und da haben wir dann gleich Schläge im Hinterkopf oder viele von uns. Eigentlich heißt es, wen der Herr liebt, den erzieht er. Das heißt, den verändert er, den macht er tüchtig zu was. Wie er das macht, zur Zeit des Alten Testaments waren Schläge natürlich ein probates Erziehungsmittel. Würden wir heute so nicht mehr sehen. Trotzdem ist unser Verhalten interessanterweise sehr häufig von Angst vor Strafe gesteuert oder von dem Wunsch nach Belohnung. Ich denke nur, warum halten wir uns beim Autofahren an Geschwindigkeitsbegrenzungen? Damit wir nicht bezahlen müssen. Das ist doch eigentlich der Hauptgrund, oder? Nicht, weil wir sie vielleicht sinnvoll finden, diese runden Schilder an der Straße, oder weil wir denken, ich fahre so schnell ich will. Nein, wir halten uns dran, weil es manchmal blitzt. Auch euer Pastor hat da schon manche Spende abgedrückt an die Behörden. Nie viel, aber doch, ne? Und für mich ist es sehr spannend. Ich habe mal gelesen, dass Deutschland zu den Ländern gehört, jetzt haltet euch mal fest, wahrscheinlich wissen das nur sehr wenige, mit den meisten Verkehrsschildern pro Kilometer. Und Psychologen haben wohl herausgefunden, dass es so viele sind, dass wir gar nicht alle wahrnehmen können beim Fahren. Dass wir gar nicht in der Lage sind, die alle wahrzunehmen. Also manchmal blitzt es auch, weil wir den einfach übersehen haben. Ne? Ja, aber ich finde es eigentlich sehr spannend, dass wir hier in Deutschland in so einem Land leben, ne? wo wirklich... Und wenn man dann so Krisensituationen sieht, wie jetzt zum Beispiel die Gasversorgung und so weiter, ja, man könnte, habe ich letztens gesehen im Fernsehen, die Biogasproduktion locker vergrößern. Aber dann hat mein Biogasanlagenbetreiber gefragt, ja, ich darf das nicht, ich bin per Gesetz verpflichtet, nicht mehr Gas zu produzieren. Das heißt, wenn wir jetzt in der Notsituation, in der wir sind, sagen wollen, ja, dann macht doch mal mehr, dann hilft es uns, dann muss extra ein Gesetz geändert werden deshalb. In so einem Land leben wir hier. Ich schüttel manchmal wirklich den Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dieses Prinzip von Strafe und Belohnung, um das es ja hier eigentlich geht, ist auch für uns Christen oft das entscheidende Mittel, warum wir was tun oder warum wir manches nicht tun. Aber egal, wie du über Erziehungsmethoden denkst, das Ziel von Erziehung sollte eigentlich immer ein mündiger Mensch sein, der in der Lage ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, auch eigenständig. Dass er lernt, nach seinen Wertmaßstaben zu leben, nach seinem Glauben zu leben. Das ist doch das Ziel von Erziehung. Und nicht zu lernen, was man darf und was man nicht darf. Und wenn man was tut, was man nicht darf, bestraft wird deshalb. Und genau dieses Ziel verfolgt letztlich auch Gott mit seiner Erziehung. Er möchte, dass wir uns so verhalten, wie es unseren Werten und unserem Glauben entspricht. Ein interessantes Beispiel dafür finden wir in Römer 14, wo Paulus über die sogenannten Starken und sogenannten Schwachen schreibt in der Gemeinde. Und man merkt beim Lesen von diesem Kapitel, die Starken glauben nur, sie wären die Starken, und die Schwachen glauben, sie sind die Schwachen. Aber am Ende ist es dann irgendwie dann doch andersrum. Aber es geht darum, wie gehe ich mit biblischen Vorschriften um? Also speziell hier mit, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Das ist so das Beispiel, das Paulus hier gebraucht. Und es geht auch darum, dass ich dem anderen mit meinen Forderungen keinen Anstoß bereite, sondern ihn annehme in seinem anderen Verhalten an der Stelle. Und am Ende kommt Paulus zu dem Schluss, und das finde ich sehr spannend, dass mein Verhalten und meine Lebensführung etwas mit meinem Glauben zu tun haben. Er schreibt in Kapitel 14, Vers 23, wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Zum Beispiel trinken manche Christen aus Glaubensgründen keinen Alkohol. Und ich habe vor vielen Jahren mal auf einer Geburtstagsfeier jemanden, von dem ich eigentlich wusste, dass er das nicht tut aus Glaubensgründen, alkoholfreies Bier angeboten. Ich habe gesagt, zum Essen gehört ein Bier und ich weiß, dass du keinen Alkohol trinkst, dann kriegst du ein alkoholfreies. Und dann sagte er mir nur, Hannes, auch im alkoholfreien Bier ist noch ein bisschen Alkohol drin. Und deshalb trinke ich es nicht. Und ich war eigentlich total beschämt, weil ich meinen Bruder zu etwas herausgefordert habe, was für ihn von seinem Glauben her nicht ging. Ja? Und Paulus sagt uns hier, wir dürfen uns gegenseitig da auch nicht verurteilen, auch nicht verpflichten zu irgendetwas. Die Motivation für unser Handeln soll der eigene Glaube sein und die damit verbundenen Werte. Und das ist genau das, dass Gott möchte, dass wir es lernen, nach seinem Willen zu leben. Aber nicht, weil es irgendwo steht, sondern weil wir selber merken, dass es für uns gut ist und dass Gottes Wille etwas Gutes für unser Leben ist und dass es sinnvoll ist, seine Gebote einzuhalten. Im 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 schreibt er Paulus etwas, wie die Schrift entstanden ist und wozu die Bibel eigentlich gut ist. Interessant, er gebraucht hier auch dieses Wort von der Erziehung. Wir haben die Bibel, damit sie uns zu einem Leben nach Gottes Willen erzieht. Und auch hier finden wir wieder, dass es darum geht, dass wir unser Leben gestalten können. Wir sind durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Paulus schreibt hier nicht, dass wir alles tun müssen, was da steht, sondern wir müssen erkennen, was gut und richtig ist und dann entsprechend handeln. Und Nicky Gamble in seinem Alpha-Kurs spricht dann auch mal drüber und er schreibt was ganz Nettes, so ein bisschen humorvoll auch. Gott hat uns in der Bibel seinen Willen geoffenbart, weil er möchte, dass wir frei sind. Die Regeln sollen uns nicht einschränken, sondern uns die Freiheit ermöglichen. Gott hat nicht geboten, du sollst nicht stehlen, weil er uns den unglaublichen Spaß verderben wollte, wenn einer den anderen beklaut. Er wollte auch nicht, dass wir alle mit einem riesen Schlüsselbund herumlaufen müssen. Er hat nicht gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, weil er uns den Spaß daran verderben wollte. Sondern Gott wusste, wenn Menschen Ehebruch begehen, dann verletzen sie sich und andere. Er hat uns Regeln gegeben, weil er uns liebt und in Liebe erzieht. Gottes Pädagogik an seinen Kindern, also an uns, zielt nicht auf Unterdrückung oder Einengung, sondern immer auf Bewahrung und Entfaltung. Es ist immer seine Gnade und seine Treue, die wir da spüren dürfen. Und wir Väter und auch ihr Mütter, wir können uns eine große Scheibe Pädagogik von unserem Vater im Himmel abschneiden. Lest nochmal Lukas 15, das Gleichnis von den beiden Söhnen, und seht, wie Gott als Vater reagiert auf seine beiden Söhne. Er lässt den Jüngeren gehen, er gibt ihm die Freiheit, lässt ihn selbst erkennen, was richtig und falsch ist. Und als dieser reumütig zurückkommt, gibt es keine Schläge und Vorwürfe, sondern ein Festessen. Und auch mit dem Älteren geht er liebevoll um. Wir sehen eben, bei aller Erziehung, Gott entzieht nicht seine Gnade und auch nicht seine Treue. Und was unter dem allen steht als Grundlage dafür, warum Gott so handeln kann, lesen wir eben dann im Psalm 103. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Bei all unserem Fehlverhalten, Gottes väterliche Treue wird nicht in Frage gestellt. Er bleibt uns treu. Wir erkennen das am Volk Israel im Alten Testament ganz, ganz deutlich. Und bei den Menschen, die den Herrn fürchten, geht es nicht um Christen, die Angst haben vor Gott. Da fragt man sich, welches Vaterbild habe ich eigentlich, wenn ich vor Gott Angst habe? Sondern es geht um den Respekt vor Gott, um die Anerkennung seiner Autorität. Darum geht es. Und deshalb hat Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt, Jesus Christus, um eben eine tragfähige Lösung zu schaffen für dieses Problem unserer Schuld und unseres Davonlaufens und seiner Gnade und Treue. Und deshalb ist Vergebung so ein entscheidender Punkt. 1. Johannes 1, Vers 9, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Welches wunderbares Angebot, was Gott uns da macht. Wir dürfen zu ihm kommen. Wenn wir was versemmelt haben, dann bitten wir ihn um Vergebung. Und dann gibt es nicht Schläge, sondern dann gibt es Vergebung und Treue und Liebe und vor allem Reinigung von dem Unrecht. Gott hilft uns, das nicht nochmal zu tun. Das ist aber die Voraussetzung. Wir müssen unsere Schuld bekennen. Und ich frage mich oft, auch mich selber, wie oft beten wir das Vaterunser? Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott knüpft seine Vergebung an unsere Bereitschaft, anderen zu vergeben. Und vielleicht wird deshalb manchen so wenig vergeben, weil sie nicht bereit sind, selber zu vergeben. Und dann denke ich immer an die Sünderin da bei dem gemeinsamen Essen, die da kommt und Jesus die Füße wäscht und sich mit ihren Haaren die Füße trocknet und so und wo große Aufregung ist, weil diese Frau ja eine stadtbekannte Sünderin ist und wo Jesus dann sagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und sehr oft ist unser Mangel an Liebe davon hervorgerufen, weil wir so wenig Vergebung erlebt haben. Der Zusammenhang ist für mich ganz, ganz eng und ganz, ganz wichtig. Und da werden wir immer wieder herausgefordert. Ja, bevor ich noch länger rede, komme ich zum Schluss. Unter all den Facetten, mit denen Gott uns begegnet, und jedes dieser Bilder ist auch immer nur ein kleiner Ausschnitt von dem Gesamtbild, das wir sowieso nie erfassen können. Aber von all diesen Facetten ist seine Vaterart die, die im Neuen Testament auch am deutlichsten wieder hervortritt und die bei Jesus die größte Rolle spielt. Als gnädiger und erziehender und Gott und zugleich voller Erbarmen kommt Gott uns wohl am nächsten, auch in unser Leben hinein. Und so erleben wir ihn auch. Und zugleich ist dieser Aspekt Gottes auch am meisten angefochten. Nämlich zum einen durch das Erleben unserer eigenen Väter und Mütter und zum anderen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Vater- und Mutterrolle immer mehr verschwimmen. Und das beeinflusst alles auch unsere Vorstellung von Gott an der Stelle. Wir glauben so gerne, Gott sei so wie unser Vater. Und dabei müsste es genau andersrum sein. Und deshalb vergebt euren Vätern und Großvätern. Ich habe es in einem schmerzhaften Prozess mit meinen Großvätern auch machen müssen, vor vielen Jahren. Und habe ja in einer Therapie die Dinge wirklich Gott abgegeben, die meine Großväter an mir verbockt haben. Und wisst ihr, was das Schöne war? Am Ende dieses Prozesses habe ich gemerkt, wie sehr meine Großväter mich eigentlich bei all ihren Unarten geliebt haben. Und diese Erkenntnis, die nehme ich mit. Meine Großväter sind schon lang tot. Ja. Aber das war für mich dieses Aha-Erlebnis. Und auch ich selber habe mich sicherlich an meinen Söhnen auch nicht immer wirklich wie ein guter Vater verhalten. Aber wir sind trotzdem in einem guten Verhältnis und wir freuen uns, dass wir jetzt auch ein bisschen näher beieinander wohnen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir hier tief verletzt worden sind und manchmal wollen wir das gar nicht wahrhaben, aber wir brauchen die Heilung. Und die Heilung erleben wir durch die Liebe unseres Vaters im Himmel. Und dass er uns immer wieder einen Neuanfang schenkt, wenn wir aus dem Ruder laufen oder davonlaufen vor ihm. Wie ist deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater? Denn die gehört zuerst geklärt. Dann kannst du auch eventuell eine nicht so gute Beziehung zu deinem Vater, Großvater, Mutter, Großmutter klären. Wie ist deine Beziehung zu unserem himmlischen Vater? Wie ist deine Beziehung zu deinem menschlichen Vater und zu deiner Mutter? Und willst du Gott deine Verletzungen und Mangelerscheinungen und Bitterkeiten hinhalten und um Heilung bitten? Willst du Vertrauen wagen in Gottes Liebe und Erziehung und in seine Fürsorge? Es gibt einige unter uns, die in der Lage sind, es auch gerne tun, mit euch über sowas zu beten, wenn du da ein Anliegen hast. Sprich uns Älteste an, sprich Menschen an aus dem Gebetskreis. Ich möchte dieses Angebot einfach machen. Es gab früher mal in der Gemeinde die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst auch mit Menschen zu beten. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn wir das wieder einführen könnten in irgendeiner Form. Denn wenn solche Fragen auftauchen aus einer Predigt heraus, und meine Erfahrung ist doch die, dass der eine oder andere da ganz gerne was loswerden möchte, dann nutzt einfach, auch wenn wir die Möglichkeit noch nicht offiziell haben, einfach inoffiziell. Geh zu einem Bruder, einer Schwester im Glauben und bitte einfach für dich zu beten, dich zu segnen. Und beginne diesen Prozess der Heilung. Wir haben einen Vater im Himmel, der mächtig ist, aber der zugleich auch gnädig und treu und barmherzig ist. Amen.